ARD.
Obsession. 12 Episoden aus Friederike Mayröckers Mein Herz, mein Zimmer, mein Name. In Hörspielform gebracht von Heinz von Kramer. Erster Teil. Sie, er, Rosa, Maria und X. Selbsterfindung und Ohrenbeichtvater.
Ein kurzes Zurechtfinden nach dem Erwachen. Füße hängend von Bettkante, Wollsocken Sommers und Winters, Hausschuhe schmutziger Wams. Ich schlage die Augen dann auf und in der Mitte des Himmels der dunkle Vogel. Wie ein Winken von schwarzen Wimpern schweift er am Fenster vorüber, berührt beinahe die Scheiben, sekundenlang zwischen dem Rosengewölk. Und sekundenlang fühle ich etwas wie Glück. So ein zaghafter Versuch, mich glücklich zu wissen. Ich lebe, ich atme, ich blicke mich um, sage ich mir. Stelle mich auf die Zehenspitzen, als könnte ich so alle Geschehnisse besser betrachten. Bleibe so, in dieser Haltung, solange ich kann, ein wenig von Glück belebt. Und in mich vertieft. Und wie das Taglicht sich ausbreitet in meinem Unterstand, dass ich die Arme gegen das Fenster breite, dann mit dem Fuß alles hinter das Bett gefegt. Mit dem Fuß diese ersten Makel des Morgens hinter das Bett gefegt.
Ach, könntest du dir bloß diese deiner verfluchten Alliterationen verkneifen?
Ruft mein Ohrenbeichtvater dazwischen und sagt dann zu mir,
strebst du jetzt die klassischen Formen an?
Kann ich es denn ergründen, sage ich zu meinem Ohrenbeichtvater, den klassischen Stil? Auf grünem Plane so hin und her. Durchaus erscheint mir eins ins andere verstrickt. Unrat, Brotrinde, Apfelrest, unter die Bettstatt gefegt. Was soll solcher Unrat an einem Morgen, über welchem der mich überwältigende Morgensegen strahlt? Ich meine der wirkliche Morgensegen, die wirkliche Morgenandacht, die mit der Drehung zum Schreibtisch, die mit der Drehung zur Schreibmaschine beginnt. Unter die Bettstatt also, mit Krümel und Knäuel, mit Fätzchen, Nähfäden, Staubgewölk, mit dem Fuß getreten, geschoben, gefegt, tote Mücken und Wespen, Fliegen, Spinnen, Käfer. Und verschachtelt, vielgestaltig die ganze Sache, sage ich. Auch muss man sich selbst ja immer zu widersprechen. Was man gestern gedacht und niedergeschrieben hat, muss man heute in Frage stellen. Nur keine festen Positionen, nicht wahr? Hogarth ist wie geboren. Den Igel sah ich dreimal über die Gasse laufen. Das Hündchen sieht mit erstaunter Miene mein Treiben so früh am Morgen. Alles hinter die Bettstatt gefegt. Den tatsächlichen Morgensegen empfangen. gekniet in der Asche, in Unrat und Staub, tappend über die Matte, den zerfetzten Mullwickel am rechten Bein, den Waldteufel im Genick fange ich wieder zu arbeiten an. Als ob gar nichts mehr würde, als ob gar nichts mehr sei, als ob gar nichts mehr ginge. Dieser unser erworbene Geschmack, nämlich des Schreibens, sage ich zu meinem Uhrenbeichtvater, dieser unser erworbene Geschmack, nämlich am Schreiben, sage ich zu meinem Uhrenbeichtvater, eine Art Sog, eine Art Perseveration, was weiß ich, Anziehungskraft eines nicht zu definierenden Elements. Eigentlich Hauptsache. Das kann ich erkennen mit den Resten meines Urteilsvermögens.
Im Grunde bewegen mich diese, deine schönen Sandalen,
sagt mein Uhrenbeichtvater.
Fantasie will sich vergaffen. Nicht wegen ihrer Tomatenfarbe, nicht wegen ihrer Malvenfarbe, nicht wegen ihrer Fliederfarbe, nicht wegen der Wolkenfarbe, ebenso wie der Jammer, nämlich der graue, wolkenfarbene Jammer. Ich meine der Strümpfe, die über der Armlehne des Korbstuhles hängen, dieser deiner Strümpfe, wie aufgegeben. Als habe das Lebendigsein, dein Lebendigsein, sie verlassen. Im Grunde alles ein einziges Blutbad,
sagt mein Ohrenbeichtvater.
Eine Verschlingung der Brüne, so dass wir einander immer zu schlachten. Auch die Tiere, Tierbrüder, jeden Tag, jede Stunde. Ein unvorstellbares Blutbad. Jeden Tag, jede Stunde verschlingen wir unseresgleichen. Ab morgen. Von morgen an nur noch pflanzliche Nahrung. Wäre die einzige Konsequenz,
sagt mein Uhrenbeichtvater. Am Morgen am Fleischerhaken die blutigen Leiber. So hänge ich meine blutig verschmierten Überkleider an den Wandhaken. Jeden Morgen, sage ich, ehe ich beginne, ein paar Schritte zu machen, ein paar Schritte durchs Zimmer. Mein Morgengewand starr steif vor Schmutz. Ich schlüpfe in die alten schmutzigen Kittel, in welchen ich mich wohler fühle als in irgendwelchen sauberen Sachen. Ich bilde mir alles Mögliche ein. Ich bilde mir auch das Schlachtvieh ein. Ich bilde mir ein, ich hänge als Schlachtvieh am Fleischerhaken am Morgen. Ich bilde mir alles ein. Ich fantasiere mir alles vor. Ich bilde mir Rose ein, den toten Vater. Ich sehe das nickende Pferd im Revier, das mühsame Pferd in der abgegrasten Wiese im Sommer. Ich sehe das Hündchen auf dem Klavier. Ich bin niemand, sage ich zu meinem Uhrenbeichtvater.
Die stärkeren Linsen, also die Kunst. Die stärkeren Linsen der Kunst, also dem Leben zum Opfer gefallen. Man trachtet vielleicht nur danach,
sagt mein Uhrenbeichtvater,
Aufsehen zu erregen. In der Kunst Aufsehen zu erregen, nicht wahr? Vielleicht überhaupt das Einzige. Vielleicht überhaupt das Höchste, nach dem unser Streben geht, wenn man ehrlich sein will. Wenn man versucht, ehrlich zu sein.
Wenn man versucht, ehrlich zu sein, dann schwitzt schon die Küchenwand, sage ich. Ich träufle Honig in meine Tasse. Ich trinke aus einer schartigen Tasse, starre die kahle Wand an, dann aus dem Fenster. Mein Blick aus dem Morgenfenster, mit irgend Vogelgesinde am Fensterbrett. Dekorative Saatkrähe, sage ich. Mit Laken und lichtbraunem Pergament gegen die ersten Fröste. Am Morgen die Beete und Rosenbüsche verpackt. Die Leichentücher, die stärkeren Linsen, die Farben im Herbst. Ich beuge mich weit aus dem Fenster, betrachte, was unten vorgeht, oben der Föhnfisch. Also, dass es Verschwendung sei, all das Trachten und Treiben der Menschen. Dieser unser erworbene Geschmack, nämlich des Schreibens, sage ich zu meinem Uhrenbeichtvater. Dieser unser erworbene Geschmack, nämlich am Schreiben, sage ich zu meinem Uhrenbeichtvater. Beständiger Föhnfisch.
Rosa kommt zu Wort.
Rosa wieder im Krankenhaus. Die Zuständige hier, sagt Rosa. Die Zustände hier in diesem Krankenhauszimmer rufen in mir etwas hervor, das ich, weil es so lange keine Herausforderung erfahren hatte, als schon nicht mehr in mir vorhanden vermutet hatte. Nämlich etwas wie ein plötzliches Hervorbrechen einer schmerzlichen Starrsinnigkeit, einer heftigen Feindseligkeit, eine mich selbst schmerzende, feindselige Haltung allen mich umgebenden Menschen und Dingen gegenüber. Eine Bösartigkeit, eine Angriffslust, die mich zu Tode betrübt, weil sie meinem eigentlichen Wesen widerspricht, weil sie mein eigentliches Wesen verrät und mich im Stich lässt, weil sie aus mir etwas Fremdes, ein mir ganz und gar fremdes, bösartiges Wesen macht.
Ich bin zerstreut. Ich gehe mit gedankenlosen Augen umher. Ich spreche zu Rosa, aber meine Gedanken sind anderswo. Rosa merkt auch gleich meine Zerstreutheit. Ich denke darüber nach, wie das Gefühl, Rosas Körper sei in meinen hineingekrochen, am nachhaltigsten abzuwehren sei. Ich spreche zu Rosa, aber ich blicke sie nicht an dabei. Ich weiß, dass es sie schmerzt, wenn ich sie nicht anblicke, während ich zu ihr spreche.
Du bist immer mit deinen Gedanken anderswo,
sagt Rosa.
Du bist, auch wenn du zu mir sprichst, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, Vorstellungen, angestrebten Verwirklichungen an einem anderen Ort. Du bist nicht hier. Du bist nicht wirklich bei mir. Du sitzt nicht wirklich neben mir im Korbstuhl im Wintergarten des Krankenhauses. Du bist an einem anderen Ort. Wahrscheinlich Zentrum, wo alles sich abspielt, wo alles zusammenströmt, wo alles erbebt. Vielleicht ist der Friede ein Ort.
Wenn ich an meinem Arbeitstisch sitze, sage ich zu Rosa, spüre ich etwas wie ein leichtes Beben in meinem Kopf, in meinen Füßen. Ich bin nicht imstande, es wirklich zu orten. Es ist ein immerwährendes Beben in mir und um mich. Da stampfe ich mit dem Fuß auf. Ich will es, ich kann es nicht mehr ertragen. Das ganze Haus bebt, sage ich zu Rosa. Wer kann das verstehen?
Jetzt duftet überall schon der Jasmin,
sagt Rosa.
Das Einzige, an das ich mich jetzt noch halten kann, ist das Stück Natur von meinem Krankenhausfenster aus,
sagt Rosa.
Ein Zwitschern, dann gleich das Versinken in Schlaf. Ein früher Morgen nach 4, der noch keine Farben erkennen lässt. Dafür das Staccato eiliger Schritte auf dem Steinpflaster des Innenhofes. Die Nachtschwester geht nach Hause. Die Menschen werden noch immer größer,
sagt Rosa.
Im Krankenhausgarten beginnt jetzt der Holunderbaum zu blühen. Wenn ich die weißen Dolden des Holunderbaums betrachte, fällt mir das Sterben noch schwerer,
sagt Rosa.
Wenn ich dann einmal den Holunderbaum nicht mehr sehen werde können,
sagt Rosa und blickt mich fassungslos an.
Immer wieder ins Dilemma geraten. So sehr erweicht, wie ich bin, dass ich gegen den Uhrensessel getaumelt bin,
sagt Rosa.
In der Mitte des Krankensaales der Leibstuhl, im bleigrauen Morgentaumel. Dann hatte ich mir auch bald die Haare aufgebunden. Melierter Flederwisch. Ich arte aus,
sagt Rosa.
Ich arte zum Bösewicht aus in diesem Krankenhauszimmer, in dieser Umgebung. Ja, ich kenne mich selbst nicht mehr in meiner Bösartigkeit. In meiner Niedrigkeit. Man hat mich hier zum niedrigsten Menschen gemacht. Ich schäme mich vor mir. Ich schäme mich für mich. Mein Pergamentgesicht in meinen Händen vergraben. Mein Zorneskopf unter der Decke erstickt. Geheimwindungen. Altersschub. So ein Schock an der Tür. Die Psyche wird in das Alter hineingerissen. Den Schmerz bitte nicht wegzuckern. Mit verknäueltem Haar,
sagt Rosa.
Ich tappe zum Leibstuhl. Ein Leibstuhl für 7 Leute.
Ich habe meine Selbstachtung eingebüßt. Ich habe meinen Gleichgewichtssinn verloren, dass ich gegen den Uhrensessel getaumelt bin und so weiter. Wenn alle mich zum Tode schlafen lassen, wenn alle mich nur zum Tode schlafen ließen.
Ich bin zerstreut. Ich bin wie geistesabwesend. Ich blicke mit gedankenlosen Augen umher, obwohl ich weiß, dass Rosa Schmerz empfindet darüber. Das bin nicht ich. Das ist nicht wirklich mein Ich, was sich mit dem Leben, der Welt, den Menschen auseinandersetzt. Es ist vielmehr so etwas wie ein Schemen meiner selbst, das sich mit dem Leben, der Welt, den Menschen auseinandersetzt. Getreu, automatisch. Womöglich etwas wie artifizielle Lebensbewältigung, eben um alle zufriedenzustellen. Ich hatte ja schon von frühester Jugend an eine Anstrengung gemacht, mich aus jeder Sache herauszuhalten, mich abzusetzen, eine Art Abwesenheit meiner selbst zu pflegen. Ich versprach mir davon ein ungestörtes Für-mich-Sein. Aber ich hatte falsch geplant. Da ich alles nicht wirklich gelebt, nicht wirklich gesehen, nicht wirklich gehört, nicht wirklich betrachtet hatte, konnte kaum etwas ins Gedächtnis sich einschreiben, konnte kaum etwas sich im Gedächtnis verankern, konnte kaum etwas als Voraussetzung für Erinnerung dienen. Nur hier und da gibt es plötzlich Einblicke, wie von grellen Blitzen erleuchtet.
Ich sehe das Blühen ringsum. Ich möchte den Gedanken an das Ende abweisen können. Ein Profil im Spiegel, verrunzeltes Altersgesicht. Einzelnes Elefantenauge, nicht wahr? So sehr erweicht, wie ich bin. Vermutlich schon in Verwesung begriffen. Gliedfalter, Altersschub, allerlei Fleisch an mir. Allerlei hingestricktes Fleisch, das Elend, das wir ertragen. Das Elend, das wir in uns herumtragen. Da flüchtet die Seele in einen Ausnahmezustand, das Flehen um Nichtvergehen von Zeit oder das Gefühl einer ungeheuren Beschleunigung der Zeit mitten in ihrem Stillstand. Also ein Bewegen mit Ruhe gepaart, also eine Zeitbeschleunigung, gleichzeitig Zeitverhaltung. Das kocht in mir. Es platzt mir hinten die Rückenhaut. Ich weiß nicht mehr, wohin ich gehöre. Ich weiß nicht mehr, was das alles bedeuten soll. Ich weiß überhaupt nicht, was vorgeht. Was geht um mich vor? Was geht um uns vor? Wie können wir denn noch leben? Also ein Hinschmelzen, ein Zischen durchs Zimmer. Also eine ununterbrochene Folge von Blitzen. Eine Ahnung von Zeitbeschleunigung. Wie älter und immer schneller.
Nur hier und da plötzlich Einblicke wie von grellen Blitzen erleuchtet. Manche Szenen wiederholen sich wie von selbst. Als würden sie sich wie von selbst aus sich heraus fortpflanzen, multiplizieren wollen auf unerforschliche Weise. Die Bilder in unserem Kopf. Immer der gleiche Film, der hier und da abreißt, plötzlich abreißt. Tee stürzt zu Boden, der Tee ergießt sich aus ihrem Mund, fällt aus der Welt, aus der Mundhöhle auf den Boden. Noch einmal die Teeszene. Rosa verbrüht sich den Mund, der Tee ergießt sich aus ihrem Mund, weiß nicht so. Rosa betrachtet bestürzt die kleine Lache zu ihren Füßen. Ganz von selbst scheinen Szenen sich wiederholen zu wollen, zu müssen, als hätten sie ihre endgültige Form noch nicht gewonnen, als fühlten sie sich noch nicht auskorrigiert, nicht wahr?
Es wird ganz plötzlich geschehen und du wirst es erst später erfahren. Du wirst nicht dabei sein. Es wird ganz rasch gehen und du wirst es nicht wahrhaben wollen. Man wird es dir schonungsvoll beibringen wollen und du wirst es nicht glauben wollen. Erst wirst du es nicht glauben wollen und können, dann wirst du dich aufbäumen dagegen und danach wirst du den Schmerz empfinden. Der Gedanke, dass ich dir einmal diesen Schmerz werde zufügen müssen, der Gedanke, dass ich dir diesen Schmerz nicht werde ersparen können, macht mich schon heute unglücklich. Ja, ich fühle deswegen etwas wie Schuld. Ich werde schuldig an dir, dir diesen Schmerz zufügen zu müssen. Ich habe mein ganzes Leben getrachtet, dir jede Schwierigkeit, jeden Schmerz, jedes Ungemach zu ersparen, aus dem Weg zu räumen, auf mich zu nehmen. Ich vergehe vor Armut, Strafe und Sehnsucht. Vielleicht bin ich jetzt nur mir selbst zugewandt. Vielleicht bin ich jetzt allzu sehr mit mir selbst beschäftigt. Na, etwas in mir sucht das Alleinsein, die Abgewandtheit, die Stille, die Loslösung von allen Dingen. Es ist wie ein geheimer Auftrag. Ich bereite mich auf den Tod vor.
Ach, Rosa war mir immer ein Engel, der alles fernhielt von mir, das mir Schaden hätte bringen können. Der seine schützenden Hände jederzeit über mich hielt, der mich über den Steg unten der reißende Fluss geleitete, der mir bei meinen gelegentlichen Versagen in der Schule beistand, meine Mutlosigkeit zerstreute und mich anfeuerte mit dem Ausruf, du wirst alle überflügeln, du wirst sie alle überflügeln. Mein ahnungsloser Kopf. Jetzt tritt mir der Schweiß aus den Poren. Nachtschweiß und alles falsch. Das ist alles gelogen. Ist alles nicht wahr. Ich schreibe ja alles nur ab. Ich sage ja alles nur nach. Ich schreibe nur auf, was Rosa mir sagt. Oder X. Oder er. Der Ohrenbeichtvater. Ich schreibe ja alles nur ab, was Wilhelm mir schreibt. Und weiß jetzt nicht, wo oben und unten ist. Und weiß jetzt nicht, ob das alles mein eigenes Fühlen und Denken ist. Oder habe ich mir das alles nur angeeignet? Habe ich das alles zusammengestohlen? Habe ich nicht jederzeit alles an mich gerissen? Das kalte Feuer im Auge? Kalkül? Hab ich nicht neben mir selber stehend alles eingesogen in mich, alles aufgezeichnet und abgepaust? Fremdes als eigenes ausgewiesen? Und werde alsbald mein eigener Epigone sein. Oder ihrer.
Maria und Maria.
Jetzt gehe ich wieder auf Reisen,
sagt Maria.
Muss es tun, um nicht unterzugehen in dieser Stadt,
sagt Maria.
Ich gehe mit kaum jemand um als mit mir selber. Niemand hat Zeit für mich,
sagt Maria.
Ich gehe auch mit mir selber nur noch im Sinne eines Zeichensystems um. Ein persönliches Zeichensystem, weil ich das Sprechen auch zu mir selber schon beinahe verlernt habe. Das Schreiben. Also für die bevorstehende Flugreise zum Beispiel im Kalender ein aufgefaltetes Flügelpaar. Ein Zeigehändchen, ein rechter Zeigefinger mit ausgeprägten langen Fingernagel für, Achtung, nicht zu vergessen. Eine fünfblättrige Blüte mit Stiel für Blumen besorgen und so weiter. So gehe ich mit mir selber nur noch in einer privaten Zeichensprache um. Oder ich kann mich mit mir selber nur noch im Sinne einer Zeichensprache verständigen und so weiter. Das Aussetzen der Gedanken verleitet zu der Annahme,
sagt Maria,
dass der Abgrund sich öffnet vor mir. Dieser Abgrund, in den ich gleite. Schon lange. Ich vergehe vor Armut, Strafe und Sehnsucht. Mein Gesicht, diese Heimsuchung, dass ich dieses mein Gesicht herumtrage wie eine Schuld, eine ewige Schuld und Strafe.
Sagt Maria.
Also bin ich immer gleich untertan. Also bin ich der Irrwisch. Die Zeit wischt an mir vorüber. Alles kommt mit einer sehr großen Geschwindigkeit wieder. Die Zeit wischt mir eins aus. Und so weiter. Wie Äther und immer schneller.
Sagt Maria.
Während ich in meinem Zimmer und lautlos sitze.
Hohle Sängerin, Hirtin, die Augen beschattend, nämlich die hohle Figur, Statuette, liegend einer Madonna. Gehüllte, ausgehöhlte Figur einer Himmelmutter, wird als Zettelbeschwererin, Zettelbeschwörerin auf dem Rücken liegend verwendet. Ich meine, die ausgehöhlte Figur der Mutter Gottesmutter als Hüterin, Hirtin meiner Schreibzettelchen auf dem Tisch, dass nicht ein Windhauch so nah am Fenster alles verweht. Die Mutter Gottesmutter gehüllt, ohne Podest, in welche man von unten wie in eine weißliche Grotte hineinschauen kann, sage ich, liegt auf dem Rücken vor mir. Skulpturmaschine Maria-Bild oder Vollstreckungskunst. Offene Seele in ihrem Azur und Blicke in ihr tiefblaues und weißes Gewölbe. Fußpunkt der Fantasie. Irritierendes Gefühl eines Déjà-vu, sage ich. Rosa hingestreckt. Sie liegt auf dem Boden, man sieht nur die Füße. Dann steht sie wieder am Hang. Vor dem Bahndamm und winkt mir mit ihrem Schirm, den sie als Stock benutzt. Sie winkt in angestrengten, weiten Schwüngen über ihren Kopf hinweg, in denen sie den Schirm waagrecht hält. Aber ich kann aus ihrer Kopfhaltung, aus der Blickrichtung erkennen, dass sie mich, die ich am Zugfenster stehe und mit einem Taschentuch winke, nicht sieht. Sie winkt mir, vertraut diesem Winken, dass ich es sehen würde, dass ich sie sehen würde, wie sie da steht und den Schirm schwingt in weiten Bögen, bis ihr der Arm versagt. Und indem sie ins Leere winkt, denn sie hatte mich unmöglich sehen können an meinem Fenster, während der Zug die Station verlassend sein Tempo beschleunigt.
Heuschreckenfolterung,
schreibt Maria.
Ich habe geweint wegen der Heuschreckenfolterung. Johannesburg, eine schmerzhafte Stadt mit viel Luxus,
schreibt Maria.
Ich habe geweint über die Heuschreckenspeise. Gebraten, gekocht, gesotten, geschmort. Mit eingezogenen, zusammengekrümmten Gliedmaßen. Dunkel gebratener Heuschreckenschwarm. Färbung beinahe schwarz. Geschrumpfter Gewürznelkenkopf. Eben diese geträumte Schändlichkeit einer Heuschreckenspeise. Heuschreckenbäckerei. Schwarz gekocht, gesotten, gebraten. Ihre Köpfe wie Gewürznelkenköpfe mit geknickten, gekrümmten Gliedmaßen im Backwerk verloren.
Schreibt Maria.
Dann weine ich schon am Morgen. Male mir grüne Haare und grüne Zähne. Eine lichtgrüne Haut, Hände und Füße, Gesicht, Schenkel und Brüste. Diese Tätowierungen habe ich dann verdient,
schreibt Maria.
Oder verdünnt. Durch einen Lidspalt dringt trübes Morgenlicht in meinen Schädel. Nachts war Regen, Gewitter. Die Gänseuniform und die Entenuniform. Schillerndes Farbenspektrum. Es riecht schon am frühen Morgen nach gekochten Kartoffeln. Mit Riesenblättern fütterten wir die Ziegen. In Afrika ist alles umgekehrt. Auch der Mond.
diese Speisen.
Sagt Rosa.
Diese Speisen bringen mich um den Verstand. Ich fluche dann schon von frühem Morgen an vor mich hin, wenn ich mir vorstelle, was da heute wieder auf den Tisch kommt. Im Speisesaal neben mir die sabbernden Frauen. Ich fange schon früh am Morgen an. Ich fange zu fluchen an, wenn ich mir vorstelle, womit ich heute wieder traktiert werde. Wer mich mit welchen Speisen bis zum Erbrechen traktieren wird. Heuschrecken, Feldmäuse, Wasserhuhn. Vollkommen verkochtes Zeug. Grau in Grau.
Triebe und Knospen.
Er ist jetzt viel öfter mit mir zusammen, also öfter mit mir als mit X. Und ich fühle mich so hingezogen zu diesem Flaneur, Tranquilizer, nämlich besessen, verlangen, Gruß, überquellend. Also mit diesen fetischen Ripsbandeinfassung, graues Hemd, welches er offen trug, dass man das olivfarbene Unterhemd wie ein dunkles Plastron darunter etc. erwartete ich ihn mit Inbrunst wie früher. Am Beginn unserer Liebe, aber es wirft mich auch aus der Bahn. Ist übermächtig, ist überwältigend. Alle meine zur Ruhe gekommenen oder scheinbar zur Ruhe gekommenen Emotionen sind wieder aufgelebt. Ich stehe wieder am Korridorfenster und warte auf ihn. Ich stehe wieder am Korridorfenster und warte, dass er zu mir kommt. Ich erwarte ihn mit Inbrunst, klopfendem Herzen, wie früher vor vielen Jahren. Alles in mir durcheinander geraten. Ich werde abermals von Fieber geschüttelt. Der Schlaf flieht mich. Ich gehe vielleicht meinem Schlaf aus dem Wege, um wachsamer denken zu können an ihn. Ein Verlustiggehen des Schlafes. Ach, da steckt ja die Lust drin. Abhanden gekommene Lust. Womöglich von den Jahren, Jahrzehnten verschlungen, nicht wahr? Ich gehe meiner Schreibstimmung verlustig. Oder ich gehe meiner Schreibstimmung aus dem Wege. Ein Verlustiggehen meiner Schreibstimmung. Es hat mich wieder erfasst. Ich bin wieder angesteckt. Dieser Virus tobt wieder in mir, nichts zu machen. Ich bin wieder süchtig geworden nach ihm. Fühle mich hingezogen zu diesem Flaneur, Tranquilizer. So überwältigt, besessen. Wohin soll das führen? Wie lange werde ich das ertragen? Ich wähnte mich längst zur Ruhe gekommen. X schon lange keine Rivalin, Bach-Nachbarin mehr. Plötzlich, jetzt ist sie es wieder geworden. Aber immerhin Bach. Die verbeulte Bachplatte auf dem Plattenteller gibt schrille Töne von sich. Kuckucks lachen ein wenig zu schrill, wenn wir einander umarmen. Jetzt ist es wieder wie früher. Wir verlangen ausschließlich nacheinander. Merkwürdige Anwandlungen, Wandlungen. Ich umarme ihn. Wir umarmen uns. Er berührt meine Hüfte. Die Brust. Ich verbrenne, ich vergehe vor Armut, Strafe und Sehnsucht, oder? Ich vergehe unter seinen Berührungen, oder meine neu belebte Erregung katapultiert mich aus mir selber heraus und in ihn hinein, Seele und Leib. Fabelhafte Zerreißung.
Wir vollziehen ja mit allen Liebespartnern die nämlichen Handlungen,
sagt mein Uhrenbeichtvater.
Wer kann das verstehen?
Wie oft habe er schon weibliche Körper auf diese und jene Weise liebkost und es sei immer das Gleiche gewesen, nämlich es sei immer auf das Gleiche herausgekommen dabei. Aber wenn er es recht bedenke, habe es womöglich doch Gefühlsunterschiede gegeben.
Also mit jeder Frau immer das Gleiche und immer neu?
So sei es die unzähligsten Male gewesen, dass er diese und jene Frau auf die nämliche Weise liebkost, dass er dieser und jener Frau die nämlichen Worte zugeflüstert habe.
Ach, eine sich wiederholende Abfolge von Blicken, Worten, Berührungen, Handlungen.
Und doch, alles schien die fantasievolle Bedeutung des Wortes Begierde zu suggerieren. Und doch, alles schien gesteuert von diesem Durstphänomen, überschwänglichem Mangelgefühl.
Vom anderen durchdrungen zu werden? den anderen zu durchdringen.
Versprengte Notizen, sage ich. Es war alliiert und die Koseform, Fußpunkt der Fantasie, oder was? Flatterei?
Wenn X mit dem Turban bekleidet erscheint.
Das Einnehmen sämtlicher Mahlzeiten in liegender Position, aus der großen rötlichen Schale und auf dem großen Bett, an den Sockeln des Bettes die drei schwarzen Schwalbenschwänze, Schilflinge, vermutlich Elstern, und ihre Hälse litzenförmig in die Höhe strömende Blutspuren oder ans Lager befestigt, nämlich wallend Füße und Kohlebecken, glühend, muschelfarben, das Abendmahl. Und die Köpfe hinweggerissen, als ob zu einer Botschaft, als ob ablesend eine Botschaft am Himmel, als ob wallende Zimmerdecke. Während der Turban, wenn X mit dem Turban bekleidet erscheint, über ihrem hennafarbenen Haar, in ihrem wallenden Kleid, und die Blicke sind so genau. Unsere Blicke sind so genau. Bauchlage, alle drei. Wenn wir zu dritt dann auf dem großen Bett und so weiter und liegend die Mahlzeiten einnehmen und die Blicke von einem zum anderen, von X zu mir und von dir zu X, sage ich zu meinem Ohrenbeichtvater, und von mir zu X und zu dir.
Unsicher. Schwach. Leicht zu beeinflussen. Störbar. Gemshorn und Prinzipal. Weiß nicht, wem ich den Vorzug geben soll.
Und wir schweigen dazu. Nur unsere Blicke unruhig. Wachsam einander im Auge behalten, nicht wahr? Ach, durch die Senke. Wir wandern dann wieder zu dritt durch die Senke. Die drei schwarzen Vögel trippeln hinter uns her. Eine merkwürdige Begleitung. Spalier, als ob sie Schleppe trügen. Die rotgeederten Füße und während die drei schwarzen Fasane, deren lange Schwänze den Boden berührten, nämlich des Abendmahlzeltes, und meines Ohrenbeichtvaters bloße Füße. Fußsohlen unter seinem wallenden Kleid hervorblitzten, eigentlich leuchteten. Und X mit verhüllten, ebenfalls bloßen Füßen liegend. Und sie, mein Ohrenbeichtvater und X, mit aufmerksamen Blicken einander betrachteten.
Meine Neigung so schwankend. Wer kann das verstehen?
Und ich wieder gegen die Decke des Zeltes, dürstend, mit Blicken dürstend, als ob da eine Botschaft, ebenso an den Wänden und mit zurückgeklapptem Kopf, als würde sich da eine Schrift, nämlich etwas mir Ablesbares, etwas für mich zu Schreibendes, etwas mir Einzusagendes, also Eingesagtes, Eingeflüstertes, also ein Zeichen an Wand und Decke erscheinen.
Einmal richtet sich meine ganze Aufmerksamkeit dir zu. Ein anderes Mal richtet sich meine ganze Aufmerksamkeit X zu. An einem Tag möchte ich X mit Zärtlichkeit überschütten. An einem anderen Tag.
Und während wir die muschelfarbenen Fische verzehrten in der Mitte des Lagers in einer dunklen Schüssel und die schwarzen Fasane wie ans Lager gefesselt mit ihren rotgeederten Füßen, gespreizten Zehen und Litzen aus Blut, blutigen Schnüren, Bordüren, hochsprühenden Blutfontänen an ihren Hälsen und ich in fassungsloser Betrachtung der bloßen Füße meines Ohrenbeichtvaters verharrte, welcher in Seitenlage halb aufgestützt, nämlich halb sitzend, halb liegend, nach einem der gebratenen Fische langend und sehen konnte, wie meines Ohrenbeichtvaters bloße Füße, Fußsohlen unter seinem Kleid, dermaßen hervorwallten, dass es mir die Tränen hervorpresste, so dass ich sehen konnte, wie sie links über rechts gekreuzt, eigentlich gefaltet, das Lager um ein weniges, ich meine, dass sie links über rechts gekreuzt in einer Entspannung über das Lager, auf welchem wir halb liegend, halb sitzend, aufgestützt unsere Mahlzeit verzehrten, hinausragten. Welche Vorstellung mich beinahe besinnungslos machte, nämlich der Anblick dieser seiner bloßen Füße, Fußsohlen, mit heftigen, heiligen Fußsohlen und so weiter. Während die drei schwarzen, trippelnden Vögel im Bettgestell, eigentlich Sockelgestell des Lagers eingelassen, schwarz auf Buchengelb, hochflügelten, sich erhoben und mit weit aufgesperrten Schnäbeln nach unserer Mahlzeit zu verlangen schienen. Wenigstens Brosamen, sage ich. Welches Verlangen wir ihnen sogleich befriedigen wollten, während X in ihrem tränenblassen, turbanartigen Kopfputz von einem zum anderen blickte, mit wachsamen, unruhigen Blick, sodann einen der dunklen Vögel an sich lockte, ihm Futter zu geben, nämlich was von den Speisen übrig war.
Ich weiß gar nicht mehr, wohin ich gehöre. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles bedeuten soll. Einige sehr dunkle Stellen mischen sich mit einigen sehr hellen Stellen. Wie die Farben der beiden Blumensträuße im Fenster.
Beispiel, ich wundere mich, sage ich zu meinem Ohrenbeichtvater. Also offenstehend Fußpunkte der Fantasie, offene Seele in ihrem Azur. Ich blicke in ihr tiefes Gewölbe, sage ich. Weiß-blau, der Vögel Aderngeflecht, nicht wahr? Nämlich Vollstrickungskunst, nämlich in meinem Schreibtumult. Ich streife den Mantel über. Ich gehe in meinem Mantel, Übergangsmantel, jetzt aus dem Haus. Ach, wie in einem Brennglas gebündelt die lichte Welt. Ein Blättertaumel wirbelt wie Schneegestöber vor mir her, wirbelt mir voran, führt mich an. Während die durcheinanderströmenden Menschen nach dieser und jener Seite ausweichen, kommt heftig ein Gedanke auf in mir, der mir lange nicht aus dem Kopf gehen will. Wie traurig ein solcher Tag also, wie traurig ohne ihn. Diese heranflutenden, mich überholenden, vor mir zurückweichenden Menschenmenge zu begegnen, standzuhalten, welche heranwogt oder entgegen. Nicht feindlich, nein, aber fremd. Befremdlich bedrohlich, also im Aufbruch, möglicherweise fähig zu allem. Die kleinen, gebleichten, abgefallenen Blätter der Robinienallee in der Seitenstraße. Wie schlaffe Segel. Blutrot falten sich die Sonnenschirme, Sonnenschirmdächer der Gartenlokale zusammen. In meinem Übergangsmantel. Ich schwebe dahin. Der Sturm treibt mich vorwärts. Der Sturm bewegt mich, ich werde heftig bewegt, ich fühle mich heftig vorwärts bewegt, im Rücken die heftige Schubkraft des Sturms. Ich übe das Fliegen. Als Ohrgehänge ein welkes Blatt, sage ich zu X, oder abgestreiftes Schwanengefieder ans Ohr geheftet. Oder die Lust am Taumel, nicht wahr? Wenn wir einander umarmen, sage ich zu meinem Ohrenbeichtvater. Irgendetwas wie ein Gefühl des Taumelns lässt mich das Gleichgewicht einbüßen. Etwas Schwärmendes in der Luft. Indem er mich küsste, fühlte ich ganz eindringlich,
Form seiner Oberlippe auf meiner. Es war, als versiegelte er meinen Mund mit dem seinen. Lehne des Berges. Er tastete sich an mich heran, drang in mich ein ruckweises Ausstoßen der Assoziationen. Über dem pelzigen Waldboden die Moosdecke oder Textur des Fells zwischen unseren Körpern, diese völlige Durchdringung einer Schneedecke, Liebhaberschneedecke, Brustspitzen unter Moospölsterchen begraben, sein fantasievolles Kommen und Gehen auf Tannigländern, die sanftesten Küsse getauscht. Du riechst nach heißem, trockenen Holz, sagt mein Uhrenbeichtvater. Das geschieht unseren Körpern, das geschieht mit unseren Körpern. Ich bedecke mein Gesicht mit den Händen. Wurden gewisse Wörter ausgesprochen oder nur imaginiert? Die Herzen fliegen dir zu, sage ich. Das süßeste Licht bis zum Fliehen bestimmter Beine. Im Hintergrund der Zikadenton. Oft frage ich mich, wie ich mich den Dingen, den Umständen, den Geschehnissen gegenüber verhalten soll, sage ich. Ich habe alles immer an der Oberfläche gemacht, was ich tat, was ich dachte. Wenn man das überhaupt mit Denken bezeichnen kann, was in meinem Kopf vorgeht, war immer an der Oberfläche gedacht, an der Oberfläche getan, so drüber hin, nicht wahr? Alles so drüber hin. Keine Versenkung, keine geduldige Zuwendung, kein Aufgehen in einer Sache, einem Menschen, einem Ritual, überhaupt Ritual. Ich lebte immer gleichzeitig ganz anarchisch und ganz nach den allgemeinen Gesetzen. Wer kann das verstehen?
Alarmtage.
Also ich kann unsere Gestalten von hinten sehen. Uns selbst als Bild. Als seltsames Schattenbild, das die Menschen zum Lachen reizt. Es ist ein höhnisches Lachen, ich weiß. Aber ich schlucke alles hinunter. Ich trinke aus einer schartigen Tasse. Alles Übrige ist zu Bruch gegangen, der Küchenschrank in sich zusammengebrochen. Jetzt überall Scherben, zersplittertes Glas. Zu jedem geselligen Umgang, zu dem ich gezwungen werde, zu dem ich mich zwingen muss, nehme ich jetzt immer das Hündchen mit. Es hilft mir, bei mir zu bleiben, mich nicht vollkommen vereinnahmen zu lassen von meiner Umgebung. Niemand sehen wollen? Gleichzeitig das Verlangen nach Geborgenheit, sage ich. Eine Handvoll Freunde, nicht wahr? Eine Handvoll Freunde seien vonnöten, die schäbigen Fallstricke, die Niederungen dieses Lebens zu überstehen. Es wird sich zeigen, sage ich. Manchmal würde ich mir gern die Ohren verstopfen, um das Winseln und Wehklagen der Welt nicht hören zu müssen. Das Würfelhündchen steht im Türrahmen, winselnd vermutlich. Aber ich bin nicht sicher, ob es wirklich da ist. Vielleicht nur in meiner Vorstellung. Ein Widerstreit in uns allen, sagt mein Uhrenbeichtvater und blickt mich fassungslos an. Wir sitzen einander gegenüber an einem dieser Marmortischchen in einem Café, auf die man, weil sie so viel Kälte abgeben, sich nicht aufstützen kann. Die Form meiner Lippen drückt sich in der Serviette, die ich verwende, ab. Ich schaue mich selber an. Dieser Abdruck meiner Lippen auf der roten Serviette täuscht mir einen Augenblick lang einen Blick in den Spiegel vor. Dieser Abdruck meiner Lippen auf der roten Serviette gibt mir das Gefühl, ich betrachtete mich in einem Spiegel und richtete dabei meine ganze Aufmerksamkeit auf meinen Mund. Diesen etwas nach unten gezogenen, vergrämten, verstörten Mund, ja. Das sind meine Lippen, denke ich. Meine nach unten gezogenen Lippen. Diese meine Verstörung und Enttäuschung enthüllenden Lippen. Diese viel zu schmalen, immer schmäler werdenden Lippen mit den Fältchen am Lippenrand. Das ist mein Mund, der sich in Schweigen hüllt. Der sich am liebsten in Schweigen hüllt. Wir machen pausenlos Lebensfehler, sagt mein Ohrenbeichtvater. Die Fußwalze folgte. Es drängte uns dann hinaus in die kalte Nacht. Es machte uns Mühe, unsere Schritte einander anzupassen. Ich war bedacht darauf, mich seinen Schritten anzupassen. Also, wenn er mit dem linken Fuß auftrat, mühte ich mich ebenfalls mit dem linken Fuß aufzutreten. Wenn er dann mit dem rechten Fuß auftrat, mühte ich mich ebenfalls mit dem rechten Fuß aufzutreten. So hüpfte ich in lächerlicher Weise vor den Augen der Passanten. Einmal links, einmal rechts, einmal Wechselschritt. Und als auch er anfing, unseren Schrittrhythmus gleichzuschalten, ging alles so durcheinander, dass keiner mehr einen weiteren Schritt zu tun wagte. Also blieben wir stehen, wandten uns zueinander, blickten uns lachend an. Dieses Herumzigeunern, sagt mein Uhrenbeichtvater, dieses Herumzigeunern im Text, interpolieren, diese aus dem Takt geratenen Schriften und Schritte. Du stehst immer früher auf, sagt mein Ohrenbeichtvater. Es wird immer früher, dass du weggehst, sagt mein Ohrenbeichtvater. X hatte mir Schwalbenflügel gemalt. Sie hatte meine Augen bemalt. Schwarze Schwalbenflügel. Ich lasse es wie geistesabwesend geschehen. Betrachte mich dann im Spiegel. X steht hinter mir und lächelt mir zu. Wir blicken einander im Spiegel an. Ich sage zu X: Einmal jage ich fort über die Berge. Ich sage zu X: Irgendetwas rauscht draußen. Aber wir wissen nicht, ist es der Regen? Bergsocke, Gletscherhut? Wir kletterten auf die Berge, wanderten einen waldigen Weg. Wir unternehmen jetzt alles zu dritt. Während dieser Zeitspanne, sage ich, fühlte ich, dass sie uns elektrisierte. Ich spreche von X. Dass mein Ohrenbeichtvater immer gespannter in ihre durch die Schönheit der Jugend sich offenbarende Verzauberung geriet. Mit nackten Beinen auf dem Fauteuil, Flocke des Kanapee, perlender Schaumwein zwischen glänzenden Lippen, strahlte sie etwas wie ein erregendes Flimmern aus, also Fluidum, Flaneur. Und in meiner Imagination schienen ihre Lieder im feinen Tränenvergießen zwischen Frische und Welken die undurchdringlichen Geheimnisse ihrer beider Vertrautheit ahnen zu lassen. Eigentlich ein Exzess, sage ich. Obszöne offene Wunde. Ekstatisches Wundmal. Glorie. Vibrierende Ausstellung sämtlicher erotischer Codes. Diagramme.
deren sie beide sich unterworfen hatten seit der Erfindung ihrer ersten Liebesberührung. Das Wuchern der Menschen, sage ich. Eine Euphorie, bevor es zu Ende geht. Ich konnte mich der Vorstellung nicht verschließen. Ich meine, ich konnte die Vorstellung nicht abwehren, dass er mir plötzlich sagte, ich benehme mich ein wenig ungeschickt, nicht wahr? Was ich nur so zu verstehen imstande war, dass er, gewohnt, Liebkosungen mit X auszutauschen, sich während dieser unserer Umarmungen an unvertrautem Orte vorkam. Also, dass er, während er mich umarmte, an X denken musste, womöglich Vergleiche anstellte zwischen X und mir. Dass er also, indem er auch mich mit den nämlichen Liebkosungen bedachte, sich ein paar Augenblicke lang unsicher, ungeschickt und abgerückt vorkam. Oder als müsste er seinen Körpergliedern die Fäden ziehen, dass sie gehorchten, dass sie handelten nach seinen Wünschen. Wie es dann aber in meiner Vorstellung schien, war es nur ein Wolkenschleier vor der Sonne gewesen. Die plötzliche Unsicherheit und Verwirrung löste sich auf. Und er wandte sich mir mit zärtlichster Aufmerksamkeit neuerlich zu, als ob ein Fieber abermals zu erwecken war. Eine glückliche Dreierbeziehung, sagt X, wie ein Blumenstrauß, wie in einem großen Wald, wie ein Purpurgestirn, wie ein Liebeshauch, eine Vielheit, Veilchenheit von zuvor nie gekannten Betäubungen, sagt X. Ein Durcheinander von Büchern, Schriften, Papieren, ein vages Gefühl von Liederlichkeit, sagt mein Uhrenbeichtvater, die mit sanften Küssen eingeleiteten Beischlafszenen, das wechselweise leibliche Zusammensein, sagt mein Uhrenbeichtvater, einmal mit dir, einmal mit X, das eine gefährliche Auffaltung unserer Einbildungskraft bewirkt. Wie dicht verwoben alles mit allem ist, sage ich zu meinem Uhrenbeichtvater. Wie verloren ich bin in meinen Fantasien. Nie vorher erfahren. Meine Fantasien haben mich in den Griff bekommen und schleudern mich hin und her, dass mir der Atem vergeht. Meine Fantasie, deren Existenz ich bisher immer bestritten habe, ja, über deren Existenz ich bisher immer nur mitleidig lächeln konnte, schüttet Wasserschwall über Wasserschwall auf meinen Kopf, mein Gesicht. Aber ich komme nicht zur Besinnung. Ganz im Gegenteil. Mein Haarkopf, mein Schirm. Ich triefe. Mein Leib, meine Sohlen gänzlich durchnässt. Ein Herzrumoren. Ein Visitieren nach dem Erwachen am Morgen. Also ein Visitieren meiner einander sich ablösenden chronischen Leiden. Ein Kribbeln in aufwachenden Füßen. Flatterei in den Fingern. Das erste Lebensgefühl beim Erwachen am Morgen? Angst. Angst vor Krankheiten? Angst vor dem plötzlichen Tod. Ist eines dieser chronischen Leiden verschwunden, taucht verlässlich ein anderes auf. Das heißt, ein chronisches Leiden geht und das andere kommt. Aber sie treten auch paarweise auf oder zu dritt oder viert. Seltsam genug, sage ich, wer kann das verstehen? Ich verliere zum Beispiel ein chronisches Leiden für einige Stunden, Tage aus den Augen. Schon meldet sich ein anderes und fordert meine vollkommene Aufmerksamkeit, Zuwendung. Manchmal überschneiden sie sich sogar. Manchmal spielte ich ihm nur etwas vor. Ich spielte ihm meine Kopfturbulenzen vor. Ich tat so, als litt ich unter Kopfschmerzen, weil ich wusste, dass er dieses Übel wie kaum ein anderes fürchtete, hasste und sich aus dieser Haltung heraus sogleich mit Anteilnahme und dem Angebot einer Tablette mir zuwenden würde. Die einfachen Tatsachen sind schwer zu begreifen. Ich lege eine Schallplatte auf, aber ich ertrage es nicht. Stelle das Gerät wieder ab. Ich sage mir, das war einmal deine Lieblingsplatte, sage ich mir. Was ist geschehen? Ich finde mich nicht mehr wieder in meinen Lieblingsschallplatten, in meinen Lieblingsbüchern. Ich schlage ein Buch auf, lese einige Seiten darin, lege es wieder beiseite. Ich finde mich nicht darin. So ist es. Ich kann mich nirgendwo wiederfinden. Die Spuren von dem, was ich war, sind nicht mehr zu finden. Ich laufe im Kreis. Ich laufe mir selber nach. Was ist geschehen? Alles scheint von einem undeutlichen Unglück gezeichnet, sage ich. Meine gekrümmte Haltung vor der Maschine. Ich sitze vor meiner Maschine so tief, dass die Knie beinahe den Boden berühren. Ja, ich knie vor meiner Maschine. Vielleicht das Einzige, das ich anbete. Nicht wahr? Der platonische Text. Ein platonischer Coitus, nicht wahr? So verrate ich alle Menschen? So haben mich alle Menschen und Dinge verraten? Das Fenster verbluten im Westen, sage ich. Da ist mein zerrinnender Blick. Meine Schreibarbeit kommt durch mich zustande. Meine Schreibarbeit kommt durch mich, aber nicht von mir, sage ich zu meinem Ohrenbeichtvater. Ich knie vor meiner Maschine. Ich knie vor meiner Schreibarbeit. Es ist so ein Tränenstrom, der mich davonschwemmt. Eine dunkle, eigentlich tiefschwarze, dicke Fliege braust über meinen Schreibtisch hinweg. Ich erschrecke. Eine merkwürdige Fassungslosigkeit beim Anblick dieser Fliege hat von mir Besitz ergriffen. Ich fühle mich diesem Tier ausgesetzt. Zwei Tote fliegen auf dem Parkett. Ein Insekt mit fahlem Flügelpaar auf dem Fußboden scheint nicht mehr auffliegen zu können. Hier alles schon in Verwesung begriffen, sage ich zu meinem Ohrenbeichtvater. Reißzwecken und Wäscheklammern halten mein Leben, mein Schreiben zusammen.
Thank you.
Das war sie, er, Rosa, Maria und X. Erster Teil der 12 Episoden aus Friederike Mayröckers Mein Herz, mein Zimmer, mein Name. Es sprachen Monika Bleibtreu, Alice Treff, Irmgard Först und Horst Frank. Ton und Technik Günter Hess und Gerda Koch. Regieassistenz Holger Buck. Funkbearbeitung, Musikcollagen und Regie Heinz von Kramer. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahre 1993. Redaktion Herbert Kapfer.